Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Der 14. Bischof der Diözese Linz und Oberhirte der katholischen Kirche in Oberösterreich. Bischof Manfred Scheuer ist heute zu Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast. Er besitzt ein eigenes Wappen und er ist überzeugt, dass die Kirche nicht von einem Kommando lebt, sondern von Menschen. Herr Bischof, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Scheuer, darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Gerne.
Du bist ein waschechter Oberösterreicher, geboren in Haibach ob der Donau. Bist du auch heute noch des Öfteren in deiner Heimat?
Ich bin im letzten Jahr sehr oft daheim gewesen. Das hängt mit meiner Mutter zusammen, die Ende Oktober gestorben ist. Und da war ich also im Vorfeld sehr häufig und dann auch in den Tagen ihres Sterbens und beim Begräbnis.
Wie war jetzt deine Kindheit? War diese schon geprägt von Religion oder woher kam dann das Interesse an der Theologie?
Ich bin aufgewachsen in einem Haus im ländlichen Raum, das durchaus so üblich katholisch war. Das heißt, wir haben schon ein Tischgebet gehabt. Das war die Initiative meines Großvaters. Wir sind am Sonntag in die Kirche gegangen. Ich bin Ministrant geworden. Also eine katholische Sozialisation hat dazugehört. Und das hat mich schon interessiert. Das Interesse am Theologiestudium ist dann später gekommen, auch im Zusammenhang mit Gemeinschaftserfahrungen oder auch mit existenziellen Erfahrungen, sei es des Sterbens von Freunden oder auch besonders schönen Erfahrungen in der Natur.
Nach dem Petrinum hast du an der Philosophie-Theologischen Hochschule in Linz studiert, aber auch in Rom. Und dort hast du auch deine Priesterweihe empfangen. Kannst du uns das etwas beschreiben? Wie läuft diese Zeremonie ab? Was ist das für eine Stimmung, für ein Gefühl?
Das Studium in Rom hat schon große Chancen und Herausforderungen. Es ist international, sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden kommen aus allen Kontinenten. Und das gibt eine Breite und eine Vielfalt, die ich hier in Österreich in dieser Form nicht erfahren habe. Insofern denke ich sehr gerne an die Studienzeit in Rom zurück und auch an die Priesterweihe in der Kirche Sant'Ignazio. Eine Priesterweihe ist eine Lebensentscheidung, durchaus zu vergleichen mit einer Ehe, auch wenn das einen anderen Charakter hat. Bei einer Priesterweihe erfahre ich meine persönliche Sendung im Auftrag Jesu, in der Verkündigung, in der Sammlung von Menschen, Menschen aufzubauen, zu stärken, das Evangelium zu verkünden, aber auch gerade für kleine, schwache, arme da zu sein. Caritas ist ein Grundauftrag auch für Priester. Die Zeremonie ist durchaus anschaulich. Ich werde gesalbt, es werden mir die Hände aufgelegt und es ist ein Wechselspiel zwischen dem weihenden Bischof und den Weihekandidaten, aber auch dem Volk, das antwortet, das bestärkt, das mitsingt, das mitbetet.
Du warst auch als Lehrer tätig. In welchen Bundesländern oder in welchen Schulen?
Ich war in Oberösterreich als Lehrer tätig, angefangen von damals Sonderschulen, Volksschulen, Hauptschulen, polytechnischen Lehrgängen, aber auch Krankenpflegeschulen habe ich einige Stunden unterrichtet. Später dann Universität und Fakultäten an Hochschulen, sei es in Oberösterreich, aber auch zwei Semester in Salzburg einmal, in St. Pölten, in Freiburg und in Trier in Deutschland.
Und dann kamst du nach Innsbruck.
Das war im Dezember 2003, also vor 21 Jahren. Damals hat man in Innsbruck einen Nachfolger für Alois Kotgasser gesucht, der nach Salzburg gekommen war. Und die Suche war nicht ganz einfach. Und ich bin damals ja sozusagen im Ausland gewesen und bin für viele oder für die meisten doch sehr überraschend nach Innsbruck gekommen, weil ich eigentlich wenige von dort gekannt habe und die mich nicht gekannt haben. Aber ich denke sehr gerne an Tirol zurück und Innsbruck war für mich schon eine besondere Zeit.
2015 wurdest du zum Bischof der Diözese Linz ernannt. Seit 17. Jänner 2016 bist du offiziell im Amt. Welche Agenden hast du? Was sind deine Aufgaben als Bischof?
Ein Bischof ist eigentlich sozusagen ein Universalbeauftragter. Das heißt, ich habe die Diözese zu leiten, ich habe das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen, ich habe die Caritas zu verantworten, ich habe die Liturgie zu verantworten, ich habe Feste zu feiern, Weihen zu spenden. Ich bin aber auch für die Ökumene zuständig, für die Beziehungen zum Judentum. Ich bin im Nationalrat im Zusammenhang, im Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus, im Mauthausen-Komitee und in einigen anderen Bereichen der Gedenkkultur. Bei Pro Scientia, das ist ein Studienfonds, aber auch bei der MIVA, das ist die Missionsverkehrsgesellschaft. In dem Sinn lassen sich die Agenda nicht so genau definieren. Es sind Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Manchmal bin ich Protektor, gerade im Bildungsbereich für die katholische Universität oder auch für die pädagogische Hochschule, für die kirchlichen Privatschulen. Die Zuständigkeit ist ziemlich groß. Natürlich gibt es im Einzelnen die Verantwortlichkeiten, die ich nicht ersetzen kann. Aber es ist eine Art Letztzuständigkeit oder auch eine Art Schutzfunktion.
Und du bist ein wichtiges Mitglied in der Bischofskonferenz.
Ob ich da wichtig bin oder nicht, das lasse ich andere beantworten, aber Mitglied bin ich.
Was macht diese Konferenz?
Also wir treffen uns so viermal im Jahr, drei ordentliche Sitzungen und dann gibt's auch noch andere Konstellationen. Die Frühjahrssitzung ist abwechselnd in allen Diözesen. Die Sommersession ist in Mariazell und im Herbst wechseln wir zwischen Wien und Salzburg. Wir besprechen da nicht einfach jetzt alles, was kirchliches Leben ist, sondern letztlich das, was österreichweit gemeinsam ist. Das betrifft manche Finanzfragen, manche Personalfragen auf der Österreich-Ebene und das betrifft auch inhaltliche Fragen, zum Beispiel liturgische Bücher oder Lehrpläne bei Religionsbüchern. In dem Sinn ist aber ein Beschluss der Bischofskonferenz nur dann gültig, wenn jeder einzelne Bischof das auf seine Diözese umsetzt. Also das ist nicht in dem Sinn eine Regierung, an der sich dann alle Diözesen zu halten haben, sondern die Diözesen sind eigentlich die Ortskirche und das ist ein Kommunikationsforum, ein wichtiges Forum für die Kirche in Österreich, aber nicht sozusagen das Letztentscheidende.
Die Kirche ist ein ehrwürdiges System, wenn man das so sagen darf. Welche Ansichten und Meinungen, aber auch vielleicht Regelungen, müssen deiner Meinung nach jedoch dringend vielleicht modernisiert werden?
Ehrwürdig oder weniger. Wir sind eine höchst gemischte Gesellschaft, würde ich sagen. Augustinus hat schon gemeint, res mixta, und das übersetze ich mit höchst gemischte Gesellschaft von durchaus, glaube ich, liebenswürdigen Sachen, ehrwürdigen, aber auch von schwierigen Konstellationen. Ich glaube, wir bedürfen in vielen Bereichen der Umkehr, der Erneuerung, der Reform. Wir haben gegenwärtig, glaube ich, schon ein hohes Maß an Bürokratie und auch an Strukturen und sind oft auch festgelegt und manchmal auch festgenagelt auf diese Fragen. Meines Erachtens müsste es viel stärker noch auf die konkreten Personen und auch ihre Beziehungen ankommen. Die Frage zum Beispiel der Seelsorge, wie wende ich mich einzelnen Menschen zu? Wie viel Zeit habe ich dafür? Das ist für mich schon eine große Not manchmal, weil ich zu sehr besetzt bin von anderen auch bürokratischen Dingen. Ich glaube schon, dass es eine neue Balance braucht, zum Beispiel auch in der Diözese zwischen der Zentrale und den einzelnen Pfarren bzw. Pfarrgemeinden, dass wir auch das Verhältnis von Leitung und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kreativer gestalten sollen. Die Machtfrage ist da. Meines Erachtens geht es aber stärker um die Fragen von Initiative, von Kreativität, von Neubeginn, um die Frage, was baut denn auf? Was brauchen denn die Menschen wirklich? In konkreten Bereichen ist es durchaus so, glaube ich, dass die Stellung der Frauen stärker gefördert werden soll, muss. Ich glaube, wir haben da in der Diözese Linz schon einiges getan. Ein großes Anliegen sind die jungen Menschen. Welchen Platz haben Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche? Und da überlegen viele, aber ich muss auch gestehen, wir tun uns gar nicht so leicht.
Es gibt immer wieder sehr viele Kirchenaustritte. Wie würdest du im Gespräch mit Austrittswilligen für ein Bleiben argumentieren? Wie kann man auch die Kirche wieder positiv besetzen?
Ich möchte zunächst allen danken, die in der Kirche sind und ihren Beitrag leisten, und das sind in Oberösterreich sehr viele. Natürlich tun die Kirchenaustritte weh, die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Ich bekomme das in Briefen mit und auch in persönlichen Gesprächen. Wir fragen ja nach den Motiven. Die Motive liegen zum einen durchaus in einer Entfremdung bzw. einer Nichtbindung, wo das Verhältnis zur Kirche eigentlich nie aufgebaut wurde, liegen manchmal in sehr schmerzlichen Erfahrungen, auch mit Amtsträgern der Kirche, liegen zum einen aber auch Geld, zum anderen sagen manche auch, eure Inhalte, das, was euer Glaube ist, das berührt mich nicht, das geht mich nichts mehr an, das bewegt mich nicht. Wir versuchen schon auf die einzelnen Konstellationen einzugehen. Es kommen doch so 100 bis 200 von denen zurück, die sich zunächst einmal abgemeldet haben, die wir angeschrieben haben, die aufgrund von Konstellationen, das ist manchmal auch eine Patenschaft, das ist eine Ehe, die sie eingehen wollen, sich das noch einmal überlegen. Es gibt durchaus einige, die die Kirche wieder als Heimat entdecken, denen das wichtig ist. Es gibt viele andere, die brauchen das nicht. Ich respektiere diese Schritte. In dem Sinn sehe ich mich selber nicht als so, als würden mich die nichts mehr angehen. Ich sehe mich schon als Bischof für alle Menschen in Oberösterreich. Natürlich möchte ich nicht übergriffig sein, das heißt also keinen vereinnahmen und auch keinen sozusagen für das hernehmen, was sie selber eigentlich nicht wollen.
Du hast ein eigenes Wappen. Wie sieht das aus?
Da ist zum einen einmal ein Kornbündel drauf. Das ist ein Hinweis auf meine Herkunft. Ich stamme aus einer Bäckerei, ist aber auch ein Hinweis auf die Bedeutung der Eucharistie. Schließlich ist noch eine Taube. Die Taube ist von der Heiligen Schrift her ein Symbol für die Hoffnung und ein Symbol für den Frieden. Für den ökologischen Frieden nach der Sintflut, wo die Arche Noah überlebt hat. Ein Symbol für den Frieden und für den Friedensauftrag in den vielen Krisen und Kriegsgebieten.
Wir haben schon über deine Agenten gesprochen. Wie sieht jetzt dein Arbeitstag aus?
Ich habe keinen regelmäßigen Arbeitstag. Das ist durchaus inzwischen auch ein Gesundheitsproblem und das ist ein Problem auch, das mein Alter begleitet. Ich versuche schon so um 5:45 in der Früh aufzustehen und dann ist in der Früh meistens eine heilige Messe, eine Eucharistiefeier mit anschließendem Frühstück und um 8 Uhr beginnt dann sozusagen entweder Büro oder beginnen Sitzungen, andere Termine, Begegnungen. Ich bin aber doch sehr viel unterwegs, zum einen bei Visitationen, das heißt, da besuche ich in 4 Wochen des Jahres die Pfarren, die Dekanate der Diözese und da bin ich nie daheim im eigenen Haus. Da versuche ich Begegnungen mit möglichst vielen Menschen zu erreichen, nämlich mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Alten, mit Pflegebedürftigen, mit Gewerkschaftern, mit Unternehmern, mit Landwirten, aber auch mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, mit den Verantwortlichen in der Kirche, mit den Pfarrgemeinderäten, mit Kulturschaffenden. Das ist durchaus ein höchst interessantes Unternehmen, aber natürlich manchmal auch erschöpfend und ermüdend, weil ich merke, so ganz so fit wie vor 10 Jahren bin ich nicht mehr. Was manchmal ein Problem ist, ist die Frage der Erholung und der Regeneration, auch die Frage der Bewegung. Ich habe schon immer versucht, wenigstens einen halben Tag irgendwo auf einen Berg zu gehen in der Woche, aber das gelingt mir oft 2-3 Monate nicht oder kaum. Im Grunde genommen führe ich ein Vagabunden-Dasein. Also Oktober, November, glaube ich, habe ich vielleicht 2 oder 3 Nächte im eigenen Haus übernachtet. Und das ist auf die Dauer auch wieder anstrengend, immer in fremden Betten zu sein. Auch fürs Essen ist es nicht so günstig, keine regelmäßige Küche zu haben. Und die Leute wollen mich natürlich verwöhnen und das ist nicht immer gleich eine gesunde Ernährung.
Du hast es angesprochen, du bist viel unterwegs in Oberösterreich, aber auch in fremden Ländern. Gibt es so eine Lieblingsdestination von dir?
Ich bin zum einen durchaus in anderen Diözesen von Österreich unterwegs, auch aufgrund meiner Aufgaben, die ich österreichweit habe. Bin unterwegs im Zusammenhang mit dem Osthilfefonds, da war ich in den letzten Jahren doch in Weißrussland, in Rumänien oder auch in Bosnien. Ich bin europaweit unterwegs, das eine oder andere Mal in Brüssel bei Begegnungen von Bischöfen und bin in den letzten Jahren doch einige Mal auch nach Afrika gekommen, zum Beispiel Nigeria, Burkina Faso, Mali, Kongo, Tansania, Uganda, aber auch Äthiopien. Ich war ökumenisch in Armenien unterwegs, auch in Syrien. Syrien war sehr nachhaltig beeindruckend, auch belastend. Erst im September 2023 war ich da, heute könnte man da gar nicht hinfahren. Es ist nicht die Frage der Lieblingsdestination, sondern die Frage, wo ist eigentlich ein Besuch, wo ist eine Begegnung für andere Menschen aufbauend? Wo kann ich andere stärken?
Diese Begegnungen sind dir ganz wichtig. Gibt es eine, du hast wahrscheinlich tausende Menschen getroffen, mit ihnen gesprochen, aber gibt es eine Begegnung, die dir so in Erinnerung ist, die du nie vergessen wirst?
Von Syrien kann ich mich erinnern, da war ich mit einer Gruppe von Kindern in einer Ferienfreizeit zusammen und die Begleiterinnen, Pädagoginnen haben damals gesagt, diese Kinder sind displaced, das heißt, sie sind mehrfach vertrieben, haben oft ihre Eltern verloren, haben keine Schulbildung. Und da haben die gemeint, die Kinder sollen was Schönes erleben, damit die Hoffnung bei ihnen nicht stirbt. Es war aber auch die Frage, weil die oft von Angst besetzt waren, wer sagt den Kindern, es wird wieder gut? Also diese Frage, wer sagt den Kindern, es wird wieder gut? Die hat sich bei mir eingeprägt.
Im Vorjahr hast du dein 20-jähriges Bischofsjubiläum gefeiert. Was bekommt man da geschenkt?
Ich habe das nicht gefeiert, sondern ich habe im Mariendom in Linz einen Gottesdienst gefeiert, beziehungsweise der Dompfarrer hat dazu gepredigt. Geschenke gab es da eigentlich, glaube ich, nicht.
Keine gute Flasche Wein, kein Buch.
Wein und Buch, das bekomme ich zu Weihnachten und das ist meistens in einem.
Zum Abschluss, wo siehst du die Kirche, aber auch das Thema Religion in den kommenden Jahren? Werden wir uns wieder mehr besinnen oder entfernen wir uns doch noch ein bisschen weiter?
Am vergangenen Sonntag ist die Kathedrale Notre-Dame in Paris wieder eröffnet worden und ich kann mich erinnern an den Brand im Jahr 2019 und damals war das Bewusstsein, ja, das ist eigentlich etwas, was ins Herz geht, was die Menschen bewegt, wo ihnen etwas abgeht. Dabei habe ich mir gedacht, in Frankreich geht's der Kirche, geht's der Religion, zumindest im öffentlichen Bereich, noch um einiges mieser als bei uns. Irgendwo war das sozusagen ein Phantomschmerz, das heißt, etwas, was eigentlich nicht mehr da ist, geht aber trotzdem ab. Und dieser Verlust wird als schmerzlich empfunden. Manchmal sehe ich die Religion in Österreich auch in der Diözese so ähnlich. Es gibt bei relativ vielen schon das Bewusstsein, eigentlich ist ganz gut, dass die Religion gibt, beziehungsweise auch, dass es die Kirche gibt. Auch wenn die Menschen nicht unmittelbar damit was anfangen können. Ich erlebe es zum Beispiel so, dass viele sagen, ja, die Kirche ist mit der Caritas für die Solidarität, für den Zusammenhalt im Land wichtig. Oder auch, was gerade im Advent deutlich wird, Trost in der Einsamkeit. Ich erlebe relativ viele, nicht nur in den Gefängnissen oder in anderen Einrichtungen, die psychisch sehr belastet sind. Und da erlebe ich auch große Dankbarkeit für Zuwendung, für ein hörendes Ohr oder auch ein hörendes Herz, für die Bereitschaft zum Teilen. Ich erlebe schon auch eine Sehnsucht. Ich erlebe, dass Menschen berührt sind, wenn zum Beispiel ein lieber Mensch stirbt. Da wird eine Kerze angezündet. Da wird vielleicht auch gebetet. Oder manchmal sagen Großeltern, mehr die Omas als die Opas, zu den Enkelkindern, ich denke an dich, ich bete für dich, ich zünd für dich eine Kerze an. Ich habe noch von keinem Kind oder Jugendlichen gehört, so ein Blödsinn. Nein, es ist wichtig, dass wir einander den Rücken stärken, uns nicht fallen lassen, zur Seite stehen, dass wir aneinander denken, füreinander beten, füreinander einstehen. Dieses, nicht Ideal, sondern diese Sehnsucht, nicht im Stich zu lassen und nicht im Stich gelassen zu werden, das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen bewegt. Und dass wir da weiterkommen, das hoffe ich. Insgesamt erwarte ich schon, dass die Kirche noch manches ärmer wird, was aber nicht heißt, dass wir einfach weniger werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manches, was die Kirche beschäftigt, wieder mehr die Herzen der Menschen erreicht. Gerade jetzt, wo es zum Beispiel auch viele Konflikte gibt, wo es vielleicht auch Spaltungstendenzen in der Gesellschaft gibt, wo es große Ungleichheiten oder auch Ungerechtigkeiten gibt, dass da eine Stimme da ist, auch für die Würde, für den Wert des Lebens. Ich glaube schon, dass die Leute das für wichtig halten.
Im Kino ist aktuell der Film Konklave zu sehen. Hast du den schon gesehen? Wirst du ihn dir ansehen?
Ich habe den nicht gesehen. Ich habe auch jetzt nicht unmittelbar vor, ihn anzusehen. Ich habe gehört davon, dass er eigentlich durchaus besser ist, als manche das erwartet haben. Es ist so, wie zum Beispiel bei Bischofsernennungen hier auch, da gibt es viel Kaffeesudleserei. Was da stimmt oder was da nicht stimmt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und es wird sich auch weisen. Ich glaube, der Film ist durchaus interessant, ohne dass ich jetzt ein Urteil abgeben kann.
Kardinal Schönborn tritt seine wohlverdiente Pension an. Wer kommt nach?
Das weiß ich jetzt nicht. Wir sind, wie andere ja auch befragt worden, heißt, dass wir, die Bischöfe sind befragt worden, mögliche Kandidaten zu benennen und sind auch zu bestimmten Personen befragt worden, ob wir die für geeignet halten. Wer es dann wird, das ist eine Sache jetzt der römischen Bischofskongregation, sicher in Absprache mit der Nunziatur und ich glaube auch mit dem bisherigen Kardinal Schönborn.
Herr Bischof, danke für das Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.